wenn die Lerchen sich verfärben, macht es einfach sehr viel Spaß, draußen in der Natur unterwegs zu sein. Es ist nicht mehr ganz so heiß, es sind auch nicht mehr ganz so viele Leute dann da. Das heißt, man kann dann wirklich die Natur in vollen Zügen genießen. Wir haben oft einen wirklich schönen goldenen Oktober mit stabilen Hochdruckwetterlagen.
Die Alpen. Sehnsuchtsort, Hochgefühl, Gipfelglück. Es gibt so viele Menschen, die können einfach nicht ohne die Berge. Die Liebe zu den Bergen, die hält ewig, so sagt man jedenfalls. Und gerade die Alpen faszinieren uns Menschen nach wie vor. Sie sind eines der am besten erschlossenen Berggebiete unserer Erde und, kann man schon so sagen, unser größter Naturschatz in Europa. Die Anziehungskraft der Berge scheint irgendwie magisch zu sein. Also lasst sie uns in diesem Themenmonat gemeinsam entdecken. Die Liebe zu den Alpen. Heute bei Explore, dem National Geographic Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge und natürlich willkommen in diesem neuen Jahr. Ich bin Inka Kiewit. Hi zusammen.
Und ich bin Daniel Lerche. Herzlich willkommen oder ganz alpin, Servus, grüß euch. Schön, dass ihr dabei seid. Raus aus der Stadt, rein in die Berge, Ausgleich suchen, den Kopf frei kriegen. Der Gipfel muss dabei gar nicht immer das Ziel sein. Oft ist der Weg nach oben völlig ausreichend. Langsamkeit wiederentdecken, entschleunigen, rauflaufen zum Runterkommen sozusagen. Und es gibt sie auch noch in den Alpen, diese Wege und Touren, die nicht von Menschenmassen überlaufen sind. Bei den Munich Mountain Girls teilt man sich nicht nur Tipps für die besten Routen, man teilt vor allem, na klar, die Liebe zu den Bergen. Echte Bergfreundinnen sind sie nämlich. Wir sprechen mit der Gründerin der Munich Mountain Girls, Christine Prechsel, über ihre Münchner Bergfrauen-Community, über Biwaks und über den besten Kaiserschmarrn zwischen Wien und München.
Klare Bergseen, eisige Gipfel, leuchtend grüne Almwiesen. Ich könnte stundenlang die Natur der Alpen in Worten beschreiben, naja, oder es jedenfalls versuchen. Euch selbst ein Bild davon machen könnt ihr quasi direkt vor der Haustür in Deutschlands einzigem Alpennationalpark, dem Nationalpark Berchtesgaden. Wir sprechen mit Jochen Grab, dem ehemaligen Ranger-Chef und Wildbiologen vor Ort, der dort seit vielen Jahren forscht und immer wieder was Neues in seinem Park entdeckt. Und freut euch in dem Interview auf einen Hauch von Wildnis, wenn ihr einen ganz besonderen Bewohner kennenlernt, nämlich den Bartgeier. Der wird vielleicht bald wieder seine Runden über die Berchtesgadener Alpen ziehen.
Die Alpen, Folge 1, Land und Leute, Hüttenträume, Biwakschachteln und Alpennatur pur im Nationalpark. Heute unsere Themen bei Explore. Als Warm-up und für einen entspannten Start in das Thema Alpen bekommt ihr hier und jetzt erstmal, wie gewohnt, unsere drei Fakten zu Land und Leute. Heute, ja, etwas skurriler als sonst.
Stimmt. Fakt 1. In Amerika wird gejodelt. Jodeling mit Y. Und das kam natürlich aus den Alpen. Das Jodeln hat im Alpenraum eine ganz lange Tradition und war eine Kommunikationstechnik über eine weite Entfernung hinweg. Ruf und Antwort quasi. Johlen und Jauchzen, daher kommt das Wort Jodeln. Und in Amerika ist das Jodeln so berühmt geworden, dass es in verschiedene Musikstile eingezogen ist, und zwar vor allem in die Country-Musik. Jodeln ist da so beliebt, weil dieser textlose Gesang wohl die ganze Bandbreite der Emotionen ausdrücken kann.
Weißt du, Inka, wer das Jodeln in den USA so richtig populär gemacht hat?
Erzähl.
Also zumindest habe ich das mal gelesen. Ich habe jetzt da keine doppelte Quellenprüfung gemacht, aber das war wohl der Ur-Tarzan Johnny Weissmüller. Natürlich gab es das Jodeln durch die jetzt deutschsprachige Einwanderung schon vorher, aber der hatte in diesen Tarzan-Filmen aus den 30er Jahren ja diesen Tarzan-Schrei gemacht. Mhm. Und der war abgeleitet, weil der ja auch deutschstämmig war, aus dem Jodeln. Und so wurde Jodeln populär in den USA.
Zumindest habe ich
die. Ja, da siehst du mal. Fakt 2. Es gibt in den Alpen Berge mit ziemlich lustigen Bergnamen auf Platz 1 bei uns. Und jetzt, ja, vielleicht die Empfindlicheren unter euch halten sich mal die Ohren zu. Der Arschlochwinkel. den zweiten nimmt definitiv der Berg mit dem Namen Misthaufen ein. Zugegeben, den Namen Arschlochwinkel findet man nur noch in sehr seltenen alten Karten, aber er existiert. Und zwar am Fuße des Dachsteinmassivs im Salzkammergut in Österreich.
Was hast du denn recherchiert? Warum heißt denn der bitte so?
Weil angeblich die Einheimischen sich früher einen Spaß daraus gemacht haben, den Landvermessern und Kartenschreibern, das war so Ende des 19. Jahrhunderts, absurde Namen ihrer Berge zu nennen. Und die wurden dann einfach übernommen, ungeprüft.
Und der Misthaufen, wieso Misthaufen?
Also es ist ein österreichischer Berg auf dem vorarlbergischen Gemeindegebiet von Bludenz. Mhm. Der stinkt aber nicht, logischerweise, sondern der hat einfach die Form eines Misthaufens. Also eine ganz simple Erklärung letztlich.
Das ist tatsächlich skurril. Fakt 3. In den Alpen gibt es verschiedene Minderheiten, die Rätoromanen, Friulaner und neben noch anderen mehr als 30.000 Ladiner. Die leben in einem Gebiet mitten in den Dolomiten und die Ladiner, die sprechen eine eigene, nämlich die ladinische Sprache, die so in der Mitte zwischen Französisch und Italienisch angesiedelt werden kann. Und die ist sogar die dritte Amtssprache in Südtirol. Und weil Sprache Identität ist, kommt hier mal ganz kurz guten Tag auf Ladinisch, bon di. Also falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ansonsten gerne uns schreiben, ich lasse mich da korrigieren. Und ein kleiner Zusatzfakt am Rande, in alter Tradition siezen die Kinder ihre Eltern im Ladinischen.
United Jodeling, Misthaufen besteigen und die ladinische Minderheit. Soweit unser Anfang. Drei Fakten zum Alpenraum.
Ja, Sprache und Tradition sind gute Stichworte. Daniel, ich bin ja eine echte Flachländerin und du ein halber Bergfex. Das Wort, das habe ich erst von dir gelernt. Für alle, die es noch nicht kennen, gib uns doch nochmal deine Definition davon.
Also ein Bergfex, ja, das ist schon jemand, der ein enthusiastischer, begeisterter Bergwanderer, vielleicht auch ein richtiger, echter Bergsteiger ist. Aber so ein Ur-Bergfex bin ich persönlich jetzt sicher nicht, auch wenn ich schon den einen oder anderen Berg hier in meiner Heimat rund um München erklommen habe.
Hast du denn einen Lieblingsberg in den Alpen oder, wie man so sagt, einen Hausberg vor der Tür, den ich auf jeden Fall noch auf meine Liste setzen sollte?
Ja, also den Herzogstand, das ist jetzt nicht wirklich der Geheimtipp, aber der ist relativ nah an München, fährt man nicht lange und dann kann man schön hochlaufen vom Walchensee aus. Zum Gipfel sind das so 3,5 bis 4 Stunden. Gibt auch eine Bahn, die Herzogstandbahn, also für die Faulen unter euch. Man kann auch hochfahren und dann, ja, genau, und dann kannst du dich oben unverschwitzt ins Herzogstandhaus setzen. Das hat eine wunderschöne Sonnenterrasse. Da hat man einen tollen Blick, tollen Panoramablick über Kochel und Walchensee, über das Karwendel und Wettersteingebirge. Also kann ich nur empfehlen. Das ist genau das Richtige für so einen Tagesausflug.
Alle Bergfexe und Wanderliebhaber haben mir in meinen Recherchegesprächen immer wieder eines erzählt, dass sie Ruhe in den Bergen finden. Mhm. Aber viele suchen auf ihren Bergtouren in den Alpen auch ihre Grenzen. So Grenzgänge wie sich immer wieder selbst zu motivieren, weiterzulaufen, zu kraxeln und am Ende halt eben auch die Belohnung der Aussicht oder ja eben auch der Brotzeit zu haben. Das taucht immer wieder auf. Und natürlich die Skifahrer und Snowboarder, die sich jetzt auch wieder auf das Powdern und die schnellen Abfahrten freuen können. Was in den Alpen natürlich hervorragend möglich ist bei über 8000 Liftanlagen.
Ja, wenn nicht immer noch mehr gebaut werden würde. Also da geht eben auch eine Menge Naturraum verloren. Und die Autoschlangen im Tal, die werden immer länger. Das darf man wirklich nicht vergessen, wenn man über das Skifahren und Snowboarden spricht. Natur gegen Tourismus ist so ein bisschen. Natürlich, auch ich kann beide Seiten verstehen. Ja, auch muss ich auch ganz klar sagen, aber bei diesem massiven Angebot an Skigebieten und Liften, das es eben schon gibt, sehe ich persönlich jetzt eben nicht so die Notwendigkeit von weiteren Neubauten.
Sehe ich auch so. Dann doch vielleicht nach Bergsteigerdörfern oder den kleineren autofreien Skiorten in den Alpen suchen, in denen die Lifte aus regenerativer Energie betrieben werden, bei einigen. Die Berge der Alpen sind auf jeden Fall ja ein echtes Lebensgefühl. Und der Alpenforscher und Kulturgeograf Professor Werner Betzing, der sagte, dass neben den Meeresküsten der globale Tourismus in den Alpen erfunden wurde. Und durch die Erschließung durch den Menschen kam dann erst dieses neue Lebensgefühl auf, dass man die Natur irgendwie im Griff habe und erst genießen konnte.
Ja, wobei es da am Anfang natürlich so um die Eroberung der Berge ging. Heute zieht es immer noch eine Menge Menschen in die Alpen, wobei es heute eben nicht mehr um die Eroberung der Berge, also um diese körperliche Leistung geht, sondern vielmehr um die Eroberung von Likes in den sozialen Medien. Also leuchtende Bilder der Alpengipfel sind, wie man neudeutsch so schön sagt, definitiv Insta-worthy, also wert auf Instagram geteilt zu werden.
Und in diesen sozialen Medien sind auch die Munich Mountain Girls sehr aktiv. Auf die bin ich bei meinen Recherchen zu den Alpen gestoßen. In der Community der Munich Mountain Girls habe ich eine ganze Menge Inspiration zu den Alpen gefunden. Die Gemeinschaft besteht inzwischen aus über 5000 bergbegeisterten Frauen, die ihre Leidenschaft zu den Bergen vereint. Und dabei setzt sich die Community ganz unterschiedlich zusammen. Da sind Kletterinnen, Mountainbikerinnen, Skifahrerinnen, Wanderinnen mit ganz verschiedenen Erfahrungen und auch unterschiedlichen Expertisen drin.
Genau, da wollten wir mehr drüber wissen. Also haben wir die Gründerin der Munich Mountain Girls direkt eingeladen. Die ist übrigens am liebsten bergauf unterwegs, ob wandernd oder mit dem Fahrrad, ganz egal. Wir haben mit Christine Prechsel über ihre Liebe zu den Alpen und über, gut aufgepasst, Geheimtipps trotz Instagram gesprochen.
Hallo Christine, schön, dass du da bist.
Hallo Inke.
Hallo Christine. Vorneweg, wer sind denn die Munich Mountain Girls genau?
Die Munich Mountain Girls sind eine Community aus bergbegeisterten Frauen allen Alters. Mittlerweile nicht mehr nur in München, sondern regional übergreifend, auch am Bodensee, im Allgäu und ja, einfach eine Community aus allen möglichen Frauen, die es lieben, in die Berge zu gehen.
Ich finde, da oben auf den Bergen, da werden die Alltagsprobleme irgendwie ein bisschen kleiner. Was ist denn das für dich für ein Gefühl, wenn du in den Bergen bist?
Eigentlich ist es ein Heimatgefühl, ein bei mir ankommen, wirklich eher so ein den Alltag zurücklassen, aber auch ein Verbinden mit der Natur, Freiheit zu spüren, rauszukommen aus diesem ganzen City-Trubel, den ich dann schon auch immer recht deutlich spüre und dann merke, ich muss wieder raus. Und gleichzeitig natürlich das Sportliche, also das mag ich schon auch. Ich bin am liebsten bergauf unterwegs und dann da ja einfach mich an meine Grenzen zu kommen, auch diese manchmal zu überschreiten, manchmal nicht und dann vielleicht irgendwelche Zeiten zu unterbieten oder so, das mache ich dann schon auch gerne. Also es hat eigentlich beides. Und die Kombination dann von Körper spüren und rauskommen und mit der Natur verbinden, das ist es eigentlich.
Gibt es eine Geschichte aus den Alpen, aus deiner Community vielleicht, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, sehr. Also in der Community geht es ja vor allem darum, Bergfreundinnen zu finden. Wir verbinden ja nicht nur online, sondern auch offline in Stammtischen. Und da ist mir natürlich ganz besonders in Erinnerung die Watzmann-Überschreitung, die dieses Jahr 5 oder 6 Mädels aus der Community gemeinsam gemacht haben. Mhm. Es ist natürlich ein Respektsberg. Die Tour ist eine wahnsinnig lange Tour. Da muss man schon erfahren sein. Und das dann gemeinsam zu machen mit den Bergfreundinnen, mit denen man vorab schon ein paar Mal unterwegs war, das war ein so großer persönlicher Erfolg, persönliche Herausforderungen und so ein Herzensprojekt, die waren danach völlig beseelt.
Christine, wir freuen uns immer, wenn wir Geheimtipps bekommen von unseren Experten. Welche Bergtour in den Alpen ist denn deine liebste, die man unbedingt mal gemacht haben muss?
Eine kann ich eigentlich fast nicht sagen. Es gibt eine schöne Überschreitung am Achensee, die Unnütz-Überschreitung, die habe ich jetzt vor kurzem gemacht. Da geht man recht steil am Anfang bergauf und dann im Angesicht des Achensees wieder runter. Dann ist das Karwendel natürlich großartig. Dann natürlich Coburger Hütte übers Taja-Tör, das ist in der Tiroler Zugspitz-Arena. Wunderbar war auch die Berliner Hütte, die ist natürlich sehr überlaufen. Da empfiehlt es sich, entweder sehr am Anfang der Saison oder sehr am Ende hochzugehen. Da gibt es dann eine Scharte, über die man in ein anderes Tal absteigen kann. Das ist auch Teil vom Steinbockmarsch. Das ist wunderbar dort oben. Da war ich nämlich zuletzt relativ alleine, so im Herbst.
Also, das war ja schon einiges. Ja. Gibt es für dich denn die beste Hütte in den Alpen? Bester Komfort, beste Küche?
Auch hier muss man wieder unterscheiden, was man denn haben möchte. es gibt einen ganz, ganz fantastischen Kaiserschmarrn auf der Albert-Link-Hütte zum Beispiel. Das ist auch für München relativ nah. Ja, in der Schweiz natürlich. Also da war ich auf der Medelser-Hütte. Das ist in der Nähe der Greiner-Ebene auch ein wunderbarer, ich weiß nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist, aber die Hütte ist sehr toll. Die backen immer selber, auch das Brot selber, eine kleine, feine, recht moderne Hütte auch. Und da war das Essen auch großartig.
Übernachten ist nicht nur in Hütten angesagt. Biwaken, also das Nachtlager im Freien, irgendwie auch im Moment. Und ich sehe ganz oft in den sozialen Medien diese urromantischen Bilder aus den Zelten mit Lichterketten und Panoramaschuss vom Fels. Jetzt mal ganz ehrlich, Freiheitsgefühl hin oder her, ist das nicht super gefährlich?
Also gefährlich ist eigentlich nur, wenn man nicht auf den Wetterbericht geschaut hat. Also dann würde ich das nicht unbedingt empfehlen, weil am Berg von Gewitter und früh im Schnee oder sowas überrascht zu werden, ist, glaube ich, nicht, also ist einfach nicht gut. Und man sollte sich immer bei jeder Bergtour gut übers Wetter informieren und schauen, ob es einen Umschwung gibt oder Winde, Sturm, irgendwas auftauchen kann. Deswegen, wenn man informiert ist und da eine laue Sommernacht wartet, dann ist das überhaupt nicht gefährlich. Also solange man jetzt sein Zelt nicht irgendwo am Hang, wo man runterrollen kann oder sowas aufbaut, da gibt es schon Flächen. Allerdings ist das Biwaken so, beziehungsweise das draußen übernachten und ein Zelt aufbauen schon gleich gar nicht. Also das ist nicht erlaubt und im Gegensatz zu jetzt Norwegen und Co. Aber das würde ich niemandem empfehlen, jetzt da einfach so drauf los zu zelten oder irgendwie sowas. Es gibt auch viele Naturschutzgebiete, da ist es einfach wirklich, es ist strikt verboten, was in Ordnung ist oder was geduldet wird, ist natürlich, wenn man eine Notunterkunft braucht, weil man es nicht mehr runterschafft oder weil man sich verletzt hat oder irgendwas, dann kann man am Berg übernachten, aber meistens hat man dann eben nicht das Übernachtungszeug dabei.
Es gibt ja für den Fall der Fälle genau diese sogenannten Biwak-Schachteln. Die darf man jetzt nicht mit dem Biwak-Trend verwechseln. Kannst du uns nochmal erklären, worum es sich da genau dreht bei den Biwak-Schachteln? Die sehen so aus wie kleine metallene Bauwagen.
Mhm. Manchmal sind es tatsächlich auch Bauwagen. Also Biwaks sind eigentlich Notunterkünfte. Und die sind auch so eingerichtet. Also das ist wirklich keine Hütte oder sowas, wo man jetzt großartig da eine Bewirtung erwarten kann, sondern es ist wirklich ein Wetterschutz, wo man sich, wenn man sich verlaufen hat oder ja, wo man sich dann reinbegeben kann, wo man übernachten kann, wo es auch Decken gibt und Wasser und Holz. Aber ja, das ist jetzt nicht wirklich sowas, so ein Anlaufpunkt wie eine Hütte. Man kann das natürlich machen, das mit einbeziehen und sich seine Route so zusammenbauen, dass man vielleicht auf ein paar Biwak-Schachteln mal übernachten kann, vielleicht auch als Abenteuer, um sich das anzugucken. Das geht natürlich.
Christine, Instagram und Facebook sind voll von Bergbildern. Und meistens gucke ich da irgendwie auf dem Rücken eines Menschen, der in die Berge oder auf den See blickt, so klassisch Insta eben. Christine, hast du dein Smartphone immer mit dabei in den Bergen?
Ja, ich habe es immer dabei. Manchmal lasse ich es daheim, dann werde ich aber ermahnt von meinem Freund, dass ich es nicht mitgenommen habe, einfach aus dem Sicherheitsaspekt raus. Hm. Und weil wenn ich alleine eben, was ich manchmal auch mache, alleine in eine Bergtour gehe, dann und mich tatsächlich verletze oder irgendwo umknicke oder sowas nicht weiterkomme, dann ist es natürlich gut, wenn man das Handy dabei hat und anrufen kann. Manchmal ist es dann auch wurscht, weil man eh keinen Empfang hat.
Und neben dem Sicherheitsaspekt, schießt du denn selbst viele Bilder, wenn du oben bist mit deinem Smartphone?
Ja, schon. Also ich mache auf jeden Fall Bilder. Wir haben manchmal auch die Kamera dabei, weil es einfach total Spaß macht zu gucken, was für schöne Bilder rauskommen. Und das ist natürlich auch zur Hälfte, oder was heißt zur Hälfte, es ist natürlich neben dem Erlebnis oft auch mein Job, dass ich für Munich Mountain Girls dann für den nächsten Tourentipp, den wir irgendwie bringen wollen, oder ja, für Instagram natürlich auch oder Facebook, dass wir da Bilder haben. Und das ist deswegen dann schon wichtig, dass ich da auch immer ein, zwei Bilder habe.
Wenn ich jetzt meine Kamera, wie zum Beispiel am Hotspot Königssee in im Berchtesgadener Nationalpark, um 180 Grad herumdrehe, dann stehen da irgendwie in der Realität Hunderte von Leuten an, um dieses eine Bild der vermeintlichen Einsamkeit in der Natur zu schießen. Ja. Ärgerst du dich über solche sogenannten Hotspots?
Was heißt ärgern? Ich verstehe ja, dass alle hinwollen. Ich war dieses Jahr am Pragser Wildsee, da ist es genauso. Da kann man direkt, also in den Dolomiten, da kann man direkt mit dem Bus hinfahren, parken und 10 Meter laufen und man ist in einer wunderbaren Landschaft. Ja, also ärgern würde ich nicht sagen, aber das ist, was stört, ist dann schon, dass die Realität nicht abgebildet wird, sondern eben so getan wird, als ob das ein einsamer Fleck wäre, den man vielleicht auch noch zufällig entdeckt hat oder so. Das finde ich dann nicht so toll. Da würde ich mich schon an die Realität halten. Aber dass so viele diese besonderen Orte sehen wollen, verstehe ich natürlich auch. Ich habe es natürlich lieber, wenn man etwas dafür tun muss und wenn man ein bisschen bergsteigen muss, um an solche besonderen Orte zu kommen. Wenn die dann erschlossen werden mit Parkplätzen, finde ich das auch nicht gut, überhaupt nicht. Aber ja.
Soll ich denn so einen Geheimtipp in den sozialen Medien posten, wenn ich denn dann wirklich einen habe, oder der Liebe zur Natur wegen eher nicht?
Nee, auf gar keinen Fall. Also würde ich nicht machen. Okay. Wir haben das auch für uns ab einer gewissen, ich meine, wenn man eh eine Mini-Reichweite hat und das nur seinen Freunden zeigt, dann ist das was anderes. Aber ab einer gewissen Reichweite hat man in meinen Augen eine gewisse Verantwortung.
Aber trotzdem mal als Tipp für alle, die jetzt vielleicht nicht in der Community sind oder auch nicht so die persönlichen Ansprechpartner haben. Wie finden die denn raus, wo sie in den Bergen mal richtig schön für sich alleine sein können?
Einfach ein bisschen recherchieren und auf so kleinere Blogs schauen. Also was machen so es gibt ganz, ganz viele Bergblogs und da super. Ich habe einfach so viele Touren gemacht, wo ich wirklich alleine war und dann auch schauen, dass man vielleicht mal unter der Woche gehen kann, vielleicht mal einen freien Freitag oder auch Montag und da so ein bisschen das Antizyklische nutzen. Am Pragser Wildsee zum Beispiel bin ich bei Nebel hin und da war ich mit 10 Leuten oder sowas da. Das geht dann schon auch.
Lieben Dank, Christine, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke dir, Christine. Also, wir halten fest, umkehren muss immer eine Option sein. Und der Watzmann, das ist ja ein richtiger Respektsberg. Kann man sich, glaube ich, auch mal auf die Liste setzen. Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ist ja auch relativ nah. Also ich persönlich von München brauche da, glaube ich, so 3 Stunden mit dem Zug hin Richtung Berchtesgadener Nationalpark.
Und dieser Nationalpark in Berchtesgaden, der ist auch Thema in unserem nächsten Interview. Da lohnt sich ein Besuch immer. Der ist ja nicht umsonst der einzige Alpennationalpark in Deutschland. Und was ich spannend fand, ist, dass der Nationalpark Berchtesgaden eine Kooperation mit dem weltbekannten Yosemite-Nationalpark in den USA hat. Die beiden sind nämlich Sisterparks. Was die beiden eint, das ist zum Beispiel die hohe Artenvielfalt und die Hochgebirgslandschaften.
Und was beide Nationalparks natürlich auch noch gemeinsam haben, das ist der Schutz des Naturraums. Ganz wichtig, die Berchtesgadener Alpen, die haben eine Menge zu bieten. Den berühmten Watzmann, den schillernden Königssee und auch eine Eishöhle zum Beispiel. Aber es sind eben auch immer die Menschen einer Region, die die Region so erlebenswert machen. Auf dem Watzmann zum Beispiel, da steht eine bewirtschaftete Hütte, wo einen seit mehr als 20 Jahren das Ehepaar Annette und Bruno Ferst im Watzmannhaus begrüßt.
Ja, vor allem die Rettungskräfte, die sprechen immer wieder von der Hilfsbereitschaft der beiden, die aber für Annette und Bruno Ferst total selbstverständlich ist. Es gibt nämlich bei der Watzmann-Überschreitung immer wieder erschöpfte oder sogar verletzte Bergsteiger und die müssen dann von der Bergwacht geborgen werden. Die Rettungskräfte, die wissen, die Unterstützung der Hüttenwirte, vor allem bei der Suche nach den Verunglückten und natürlich der Brotzeit wegen im Watzmannhaus sehr zu schätzen. Und Stärkung findet man auf der Hütte auf jeden Fall, denn Annette Ferst bereitet bei Hochbetrieb, Achtung, bis zu 7 Kilogramm Kaiserschmarrn am Tag zu.
Boah, jetzt haben wir schon so viel über Kaiserschmarrn geredet, ich bräuchte eigentlich nur einen Teller, der würde mir schon reichen. Es gibt natürlich noch mehr Menschen im Nationalpark, denen eine besondere Funktion zukommt. Die Ranger des Nationalparks Berchtesgaden, die sind das Sprachrohr des Parks, sie sind Ansprechpartner für die Besucher, sie sind Forscher und wenn man so will, dann sind sie auch Instandhalter der Natur.
Und mit dem ehemaligen Ranger-Chef im Nationalpark Berchtesgaden, dem Wildbiologen Jochen Grab, vor Ort haben wir gesprochen. Jochen Grab, der ist seit mehr als 20 Jahren Schutzgebietsbetreuer und der weiß ganz genau, welche Reisezeit am besten ist, um die Berchtesgadener Alpen für sich zu entdecken. Hallo Herr Grab, schön, dass Sie bei uns sind. Direkt aus dem Nationalpark Berchtesgaden am Telefon.
Ja, hallo Frau Kiewit, grüß Sie.
Servus.
Ein Servus auch von mir. Hallo Herr Grab. Wichtigste Frage vorweg gleich. Was macht man denn als Ranger im Nationalpark Berchtesgaden?
Ja, als Ranger hat man ein sehr breit gefächertes Aufgabenspektrum. Also die Ranger haben ihre ursprüngliche Aufgabe natürlich im Dienst im Gelände. Das heißt, sie stehen als Ansprechpartner, als kompetenter Ansprechpartner allen Gästen, natürlich auch den Einheimischen im Gelände zur Verfügung. Sie machen darüber hinaus aber auch Bildungsarbeit, sie machen Führungen, leiten Führungen, sie führen Betriebsarbeiten durch, machen auch an höheren Steigen, zum Beispiel am Watzmanngrat, auch der wurde durch Ranger versichert vor 2 bis 3 Jahren, ganz neu, also diese hochalpinen Steigversicherungsmaßnahmen. Und natürlich sind die Ranger auch bei uns in der Forschung tätig, im Monitoring. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, das heißt, sie schauen nach den Pflanzen, nach den Tieren, führen Kartierungsarbeiten durch und unterstützen so verschiedene Sachgebiete im Nationalpark.
Bei Ihnen im Park wird das Bildungsangebot insgesamt ja sehr groß geschrieben. Dieser Begriff Wildnis, von dem im Moment so viele Leute sprechen, wie würden Sie den genau definieren?
Das Motto, das die Nationalparke einzigartig macht, ist ja Natur, Natur sein lassen. Das heißt, dass der Mensch sich beobachtend und forschend zurücknimmt, also nicht in die Natur eingreift, auf sehr großer Fläche eben nicht eingreift. Bei uns im Nationalpark sind es 75% der Fläche. Nationalpark ist ja 210 Quadratkilometer groß. 75% der Fläche, da ist dieses Motto Natur, Natur sein lassen eben in unserer Kernzone tatsächlich umgesetzt. Das heißt, wir beobachten, wir erforschen, wir nehmen Daten auf und schauen, wie die Natur bestimmte Vorgänge ohne Zutun des Menschen bewältigt.
Drumherum um den Berchtesgadener Nationalpark im Berchtesgadener Land, gibt es da vielleicht noch alte Traditionen von Menschen, über die ich was erfahren kann?
Also die augenfälligste Tradition natürlich nicht nur im Berchtesgadener Raum, sondern natürlich im gesamten bayerischen Alpenraum ist zum Beispiel eben die Almwirtschaft, die natürlich auch sehr sichtbar ist, weil sie prägend ist für Land, Leute, für die Tradition insgesamt, für das Selbstverständnis, für die Mentalität einer ganzen Region, der alpinen Region in Bayern. Und so ist es natürlich auch hier in Berchtesgaden, also auch im Nationalpark. In den restlichen 25% der Nationalparkfläche finden sich zum Beispiel nach wie vor die bewirtschafteten Almen. Das ist auch so gewollt, diese traditionelle, extensive Form der Landnutzung aufrechtzuerhalten, auch im Nationalpark. Und das ist so eine ganz klassische, typische Form der Landnutzung bei uns.
Zu welcher Jahreszeit fahre ich denn am besten zu Ihnen in den Berchtesgadener Nationalpark?
Wir haben natürlich im Herbst die besondere Herbstfärbung. Das ist meine ganz persönliche Lieblingsjahreszeit. Die Herbstfärbung, die erinnert tatsächlich so ein bisschen an Indian Summer, wenn man das so sagen will. Wenn die Lerchen sich verfärben, macht es einfach sehr viel Spaß, draußen in der Natur unterwegs zu sein. Es ist nicht mehr ganz so heiß, es sind auch nicht mehr ganz so viele Leute dann da. Das heißt, man kann dann wirklich die Natur in vollen Zügen genießen. Wir haben oft einen wirklich schönen goldenen Oktober mit stabilen Hochdruckwetterlagen, wo dann zum Beispiel Wanderungen im und um den Nationalpark wirklich sehr viel Freude bereiten und man natürlich auch dann entsprechend Tiere zum Beispiel gut beobachten kann.
Herr Grab, über 1,6 Millionen Besucher kommen pro Jahr zu Ihnen. Da liegt ja das Thema Overtourism ziemlich nah, also Massen an Touristen, die Orte und Menschen in den Alpen ja durch den großen Andrang überfordern. Haben Sie damit zu kämpfen im Berchtesgadener Nationalpark?
Ja, haben wir durchaus. Man muss vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Klar, Berchtesgaden ist schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, damals so die Sommerfrischler, die ersten, die so in das Berchtesgadener Land kamen, natürlich mit dem Tourismus groß geworden. Neben dem Salzabbau, neben der Salzgewinnung ist der Tourismus damals schon und heute die hervorstechendste Einkommensquelle auch hier in der Region. Das heißt, er hat eine große Bedeutung insgesamt. Aber natürlich ist es so, diese 1,6 Millionen Besucher wollen gelenkt werden in irgendeiner Form. Der Nationalpark hat zwar natürlich das Ziel, auch den Besuchern die Erholung im Park zu ermöglichen. Andererseits natürlich auch eine hohe Verantwortung für die Schutzgüter im Nationalpark, sprich Tiere, Pflanzen oder auch geologische Formationen. Und wir bemerken jetzt vor allem in den letzten 3, 4, 5 Jahren, dass es doch gerade über diesen Hype der sozialen Medien Bereiche gibt im Nationalpark, die wesentlich intensiver genutzt werden, als das in den Jahren und Jahrzehnten davor war.
Aber wenn Sie sagen, wir müssen den Tourismus lenken und wir brechen das dann runter und sagen, wir müssen auch den Touristen lenken, was machen Sie denn dagegen, dass immer mehr Menschen die Nebenwege für ihre eigenen kleinen Abenteuer entdecken wollen?
Also wir haben ein ziemlich intensives Besucherlenkungskonzept. Das heißt, es fängt eigentlich an bei unseren 270 Kilometer Hauptwegenetz, das durch die Nationalparkverwaltung hier im hochalpinen Raum unterhalten wird. Das heißt, wir versuchen über einen guten Ausbau, über eine gute Unterhaltung dieses Hauptwegenetzes, die Besucher schon allein dadurch darauf zu kanalisieren. Und eben sozusagen sanft zu lenken, dadurch, dass wir das gut ausgebaut halten und es die Besucher dann vorziehen, eben auf diesen guten Wegen voranzukommen und eben dann schon gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie links und rechts die Nebenwege zu begehen, die sie begehen dürften im Übrigen. Wir haben kein Wegegebot, also grundsätzlich dürfen Gäste überall im Nationalpark unterwegs sein, aber durch diese Lenkungsmaßnahme erreichen wir natürlich sehr, sehr viel, nämlich, dass die Besucher sich in aller Regel an dieses Hauptwegenetz halten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, und da kommen wir wieder zurück auf die Ranger, mit ihrem Dienst im Gelände, wo sie für die Besucher da sein sollen. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich, dass die Ranger im Gelände auch die Einhaltung der Schutzgebietsvorschriften überwachen.
Können denn die Ranger oder können Sie als Ranger da überhaupt Bußgelder verhängen? Oder wie ist da die Befugnis?
Ja, also wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, unmittelbar vor Ort sozusagen, wie man das von der Polizei kennt, Strafzettel zu verteilen und dann die Bußgelder unmittelbar vor Ort zu kassieren. Aber selbstverständlich haben die Ranger weitergehende Rechte. Sie dürfen Personalien aufnehmen, sie können Gegenstände einziehen, sie können Platzverweise erteilen. Diese Befugnisse haben die Ranger vor Ort, sodass sie durch das Aufnehmen der Personalien dann eben über Anzeigenerstattung die Leute dann eben über ein Bußgeldverfahren zur Rechenschaft ziehen können.
Also das sind jetzt sozusagen ja die kleinen, dann hoffentlich effektiven Maßnahmen, die Sie ergreifen können. Aber wenn wir die große Frage stellen sozusagen, also wie kann man den Tourismus naturverträglich machen? Gibt es dafür eine Formel aus Ihrer Sicht?
Was wir feststellen ist, dass es eine Veränderung gibt, zumindest in den Bereichen, die eben jetzt durch neue Medien so gekennzeichnet sind und die sich dadurch auszeichnen, dass ein Klientel entstanden ist in den letzten Jahren, die Natur, gerade hier im Nationalpark Berchtesgaden, wo es ja wirklich um den sanften Tourismus, um das sanfte Naturerlebnis geht oder gehen soll, eigentlich eher in Richtung Konsumieren der Landschaft sich gewandelt hat. Ich komme von weit her, nehme weite Anfahrtstrecken in Kauf, um dann, sagen wir mal, eine gewisse Zeit unterwegs zu sein zu einem Instagram-Fotopunkt. Dann stehe ich vielleicht noch eine Stunde in der Schlange. Das ist natürlich auf dem tollen Foto dann nicht zu sehen, weil das hinter mir sich alles abspielt. In unserem Fall liege ich dann in so einem natürlichen Badebecken drin mit tollem Ausblick auf den Königssee. Hinter mir die Riesenschlange, hüpfe da kurz rein, mache das Foto und bin dann wieder weg. Also ich nehme eigentlich von der Landschaft gar nichts mit und fahre dann weiter. Wir hatten so einen Fall mit Mädels aus Paderborn, die nachts hier runtergefahren sind, das Foto gemacht haben, dann weiter ins Allgäu und am nächsten Tag waren sie wieder in Paderborn. Also das sind Dinge, die man so eigentlich nicht kennt.
Lassen Sie uns jetzt noch mal kurz über die durchaus wilden Bewohner dieses Nationalparks sprechen, im Speziellen über die Steinadler und bald auch die Bartgeier. Vertragen sich die beiden majestätischen Vogelarten überhaupt?
Gute Frage. Ich denke, sie müssen sich insoweit verstehen, weil sie haben sich ja über viele Jahrtausende miteinander entwickelt und waren gemeinsam im gleichen Lebensraum vorhanden. Von daher kommen die schon miteinander aus. Es ist aber richtig, so ganz, sagen wir mal, reibungslos funktioniert es nicht immer. Die Bartgeier und die Steinadler sind beides territoriale Vögel, das heißt, sie haben ein Revier und besetzen darin in der Regel Felshorste, also die sie dann zur Brut nutzen. Und da kommt es schon mal vor, dass ein Bartgeier mal einen Steinadlerhorst übernimmt oder ein Steinadler sich dann wieder einen Bartgeierhorst zurückerobert. Von daher kommt es da immer mal wieder auch zu Auseinandersetzungen. Und bei den Bartgeiern ist es so, dass der nächste Auswilderungsplatz in den Hohen Tauern liegt, von Berchtesgaden aus gesehen, also etwas südlich davon im zentralalpinen Bereich. Und es bestehen jetzt Überlegungen dazu, eben diese ostalpine Population des Bartgeiers durch einen weiteren Ansiedlungsplatz in den nordalpinen Lagen, sprich zum Beispiel eben hier im Berchtesgadener Raum zu stützen. Also es geht nicht darum, den Bartgeier hier als bayerisches Unikum da wieder anzusiedeln, sondern es ist einfach eine weitere Stützungsaktion der alpinen Population, so ist es zu verstehen.
Herr Grab, Bartgeier sind ja Aasfresser. Und mir wird bei Geiern ein ganz kleines bisschen mulmig, wenn ich daran denke, dass die über meinen Köpfen kreisen werden. Ist da mein Gefühl berechtigt? Haben die genug zu fressen im Nationalpark?
Also Sie müssten keine Angst haben, dass Sie da irgendwo in Bedrängnis geraten. Ganz im Gegenteil, es ist ein eindrucksvolles Erlebnis, Bartgeier in freier Natur zu sehen. Bartgeier haben eine Flügelspannweite von fast 3 Metern bis 2,90 Meter. Das sind die größten Vögel von der Flügelspannweite, die es so in Mitteleuropa gibt und von daher absolut eindrucksvolles Erlebnis, einen Bartgeier in der freien Wildbahn zu beobachten, vor allem deshalb, weil die Bartgeier so ein besonderes Verhalten an den Tag legen, das ihnen früher zum Verhängnis geworden ist. Sie sind relativ neugierige Vögel, die oft in geringer Höhe, in 20 bis 50 Metern über eine Gratkante drüber fliegen, da die kleinen Aufwinde nutzen, diese Hangaufwinde, die dort entstehen. und da diese Hänge abfliegen, um dort nach Nahrung zu suchen, die sie hier im Berchtesgadener Raum natürlicherweise durchaus finden würden. Und dadurch kam es eben früher schon zu Nahbegegnungen häufig. Die Menschen waren damals natürlich auch schwerst beeindruckt von diesen großen Vögeln und konnten sich nicht vorstellen, dass solche großen Vögel sich eigentlich im Grunde nicht nur von Aas ernähren, sondern zu um die 80% nur von Knochen ernähren. Das ist die besondere ökologische Nische, die Nahrungsnische, die sich da der Bartgeier zunutze oder zu eigen gemacht hat und die ihm auch sonst keiner streitig macht.
Stimmt es denn, dass die Bartgeier die Knochen auf den Felsen werfen oder darauf zerschellen lassen, um sie dann essen zu können?
Ist absolut richtig, ja. Es gibt sogenannte Knochenschmieden, wie da der Fachausdruck dafür lautet. Die Bartgeier heißen ja in Spanien auch Knochenbrecher, eben genau aufgrund des Verhaltens, dass sie zu große Knochen, ich meine, sie können relativ große Knochenstücke bis über 20 Zentimeter auch unmittelbar abschlucken, sind ja große Vögel, die das schaffen und die Magensäure ist entsprechend scharf, um das dann auch aufzulösen. Aber größere Oberschenkelknochen zum Beispiel, die werden dann auf größere Felsplatten fallen gelassen, sodass sie zersplittern und die Bartgeier das aufnehmen können. Mhm. Im Übrigen ein ganz ähnliches Verhalten, wie man jetzt auch ganz normal bei uns beobachten kann. Das machen Rabenkrähen zum Beispiel auch, indem sie Walnüsse jetzt im Herbst direkt vom Baum pflücken oder aufsammeln unterm Baum und dann über eine Straße fliegen und sie aus 20 Meter Höhen fallen lassen, sodass sie dann aufspringen. Oder sie warten sogar am Straßenrand, dass die Autos drüber fahren und sie dann sich die Nüsse holen können. Also das ist ein ganz ähnliches Verhalten, das die
klug.
Sehr klug, ja, und sehr interessant sehr auch klug. Zu beobachten, wie da der Lerneffekt ist und wie es da eben zu solchen Verhaltensweisen dann kommt. Aber das ist beim Bartgeier genau das Gleiche. Im Übrigen machen sie es witzigerweise in Griechenland zum Beispiel sogar mit Schildkröten, um da an die Schildkröten ranzukommen.
Also kleiner Einschub noch zur ordinären Münchner Saatgrähe. Bei mir vor der Haustür, die macht das folgendermaßen, die nimmt die Walnuss und legt sie in die Straßenbahnschiene und wartet, bis die Straßenbahn drüber gefahren ist. Also es sind wirklich, wirklich intelligente Tiere.
Sind sie wirklich.
Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Graf. Das hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Herr Graf. Also abschließend, wir fassen zusammen. Wildes Biwaken. Lieber nicht, sondern in eine der wunderschönen Hütten in den Alpen einkehren. Die Augen nach Geiern im Berchtesgadener Nationalpark aufhalten und natürlich immer den Respekt bewahren vor dem Aufstieg auf einen Berg inklusive, ganz, ganz wichtig, Wettercheck.
Du weißt das natürlich schon lange, Daniel, und ich habe das eben erst gelesen. Klettern wird in diesem Jahr 2020 olympisch in Tokio. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und es gibt auch schon einen Hashtag vom Deutschen Alpenverein dazu, nämlich der Hashtag #ClimbToTokyo.
In der nächsten Folge geht es dann um Wissenschaft und Technik in den Alpen. Wir nähern uns dem Verhältnis Mensch-Berg, Berg-Mensch mal ja, auf eine etwas andere Art, nämlich philosophisch. Und freut euch auf den majestätischen Seeadler Viktor, der mit einer hochauflösenden Kamera auf dem Rücken die Alpen überfliegt und eine ja, ganz besondere Perspektive auf diese schützenswerte Region einfängt.
Ich freue mich auch auf Viktor. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, vielleicht Ergänzungen zu heute oder auch Ideen, welches Land oder welche Region wir mal besprechen sollen für euch, dann meldet uns natürlich gerne an explore.podcast@netgeo.com.
Also, schreibt uns gerne. Und wir hören uns dann wieder zu Folge 2 der Alpen. Bis dahin, bei Explore, wenn ihr Lust habt. Servus.
Ciao.